ARD Sounds.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Eine Nacht im Januar 2022. Der Polizist Alexander K. und die Polizeianwärterin Jasmin B. sind in Rheinland-Pfalz unterwegs, auf Streife in der Westpfalz. Auf einer Landstraße entdecken sie einen weißen Transporter.
Also wir haben da ein paar dubiose Personen festgestellt im Bereich von Ulmitt. Die haben den ganzen Kofferraum voller Wildtiere. Wir bräuchten hier noch ein zweites Fahrzeug. Es könnte eventuell Jagdwilderei sein.
Per Funk kündigen die beiden eine Kontrolle an. Kurz darauf bricht die Verbindung ab. Es fallen tödliche Schüsse. Die beiden Polizisten sterben. Wir erinnern an die Toten in ARD Crime Time. In den Nachrichten sind die ermordeten Polizisten an erster Stelle.
Sie riskieren ihr Leben, um andere zu schützen, um unsere Sicherheit zu garantieren. Gefahr gehört gewissermaßen zum Alltag der Polizei. Doch dass eine einfache Routinekontrolle vergangene Nacht an einer einsamen Landstraße im Landkreis Kusel unweit von Kaiserslautern für zwei junge Polizisten tödlich endet, ist ein Schock weit über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus.
Eine Fahndung wird eingeleitet. Gesucht wird nach zwei Tatverdächtigen. Einer von ihnen ist schon öfter aufgefallen. Nach dem Polizistenmord schauen die Ermittler noch genauer hin.
Die Polizei bittet darum, keine Anhalter in diesem Bereich mitzunehmen. Auch wenn Sie Verdächtiges beobachtet haben oder noch wahrnehmen werden, informieren Sie bitte umgehend die Polizei, dass wir dem nachgehen können.
Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Felix Gebhardt und diesen Podcast hören Sie in der ARD Sounds App kostenlos und werbefrei. Bei uns erzählen Autorinnen und Autoren aus der gesamten ARD von ihren intensiven, oft monatelangen Recherchen zu realen Kriminalfällen. Dieses Mal ist Nadine Thielen zu Gast von der Podcast-Serie Im Fall Kusel, die letzte Jagd, ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD. Nadine, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Felix. Schön, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
Ja, und du bist auch nicht alleine gewesen bei dieser ganzen Recherche. Du hast Unterstützung bekommen.
Ganz genau. Ich habe die Geschichte rund um den Polizistenmord von Kusel recherchiert, zusammen mit meinem Kollegen Lukas Baumann.
Wir haben einen Link zu eurer Podcast-Serie. Den finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren Shownotes. Das ist der Beschreibungstext zu dieser Folge. Und den ganzen Tatablauf rekonstruieren wir jetzt aber auch hier in ARD Crime Time. In einem Fall, der ist ja schon häufig in den Medien berichtet worden, aber ihr habt jetzt nochmal einen ganz anderen Zugang gefunden. Was habt ihr da Neues herausgefunden bei euren Recherchen?
Ja, also wir haben tatsächlich im Podcast in dieser Geschichte auch erstmal die Tat natürlich rekonstruiert, haben uns angeguckt, was ist damals in dieser Tatnacht passiert. Aber darüber hinaus haben wir wirklich mit Dutzenden Leuten gesprochen. Also ich glaube, es waren am Ende wirklich über 30. Wir haben ganz viele Akten gewälzt, Gerichtsakten, Anklagen, Urteile. Und damit sind wir so Stück für Stück vor allem an die Vorgeschichte des Täters rangekommen, des Täters Andreas S. Und ja, die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, das muss man vielleicht dazu sagen, also da wollten ganz viele tatsächlich nicht vors Mikrofon. Ganz wenige haben sich das nur getraut. Und auch das ja, ist schon so ein Teil dieser Vorgeschichte.
Ist das auch sowas, was einen dann weiter antreibt, wenn man merkt, da gibt es viele Menschen, die was wissen könnten, was erzählen könnten, aber ja, das wabert so.
Absolut, absolut. Man entwickelt da wirklich einen gewissen, ja, ich muss schon sagen, Reporter-Ehrgeiz. Meinem Kollegen Lukas und mir, uns war das gar nicht so richtig klar, wie viel da noch dahinter steckt. Also wir haben gewusst, dieser Fall damals, der hat wirklich hier die ganze Region und auch ganz Deutschland ja bewegt. Wir wollten da nochmal genauer reingucken, was war da nochmal genau los. Und ja, man wusste auch schon, dass der Täter davor mal so ein bisschen aufgefallen ist. Aber wie groß dieses Ausmaß ist, wirklich, da sind wir von Gespräch zu Gespräch auf neue Sachen gestoßen. Das hat uns wirklich richtig fassungslos am Ende gemacht.
Und auch die Frage, hätte das vielleicht auch anders ausgehen können? Das hat euch angetrieben.
Ja, richtig. Tatsächlich auch das. Hätten vor allem Behörden, die involviert waren, da auch irgendwie anders handeln können? Denn, so viel kann ich vielleicht schon mal hier verraten am Anfang, Andreas S., der Täter, der ist immer wieder auch mit den Behörden ja in Konflikt geraten. Und das hat uns schon wirklich interessiert. Warum konnte es denn dann überhaupt erst so weit kommen, dass wirklich am Ende zwei Menschen sterben?
Wenn man eure Podcast-Serie hört, dann geht man mit euch gemeinsam auch an den Tatort. Da seid ihr gewesen, direkt an so einer engen Landstraße ist das passiert. Was habt ihr da erwartet beim Hinfahren und wie war es dann tatsächlich dort zu sein?
Ja, also erstmal haben wir das gemacht, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, weil man halt irgendwie ja mal anfangen muss, ne? Also irgendwo muss man anfangen mit der Recherche und dann haben wir gedacht, okay, wir fahren jetzt mal dahin. Von diesem Ort, das ist die Kreisstraße K22 im Landkreis Kusel, das ist in der Westpfalz und ist eine ziemlich ländliche Gegend. Also nur mal so zum Beispiel, die Kreisstadt Kusel, die hat gerade mal über 5000 Einwohner. Ich glaube, die wenigsten kannten diese Ecke, bevor dieser Fall war. Ja, und auf dieser K22, das ist, muss man sagen, noch kleiner als so eine typische Landstraße, nämlich eben nur so eine Kreisstraße. Da passen gerade mal so zwei Autos nebeneinander durch und wir wollten einfach eine Vorstellung davon kriegen, wie sich diese Tat abgespielt hat. Wir haben das natürlich im Gerichtsurteil auch nachgelesen, nachvollzogen und wir wollten aber sehen, wie ist das? Wie sieht's da aus? Und ich gebe mal so ein Beispiel, Felix. Ja, als wir da waren, da gibt's einen großen Parkplatz, so einen Wanderparkplatz und da ist eine riesige Gedenkstelle. Und dann dachten wir erst, ah, okay, hier ist das passiert. Und dann sind wir ein bisschen weiter und haben wir gesehen, nein, 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 das ist nicht auf diesem Parkplatz passiert, sondern das ist mitten auf der Straße passiert. Da sieht man dann so ein ganz kleines Holzkreuz am Rand. Da kann man wirklich kaum stehen. Trotzdem lagen da ein paar Blumen, ein paar Steine so als Gedenken an die beiden getöteten Polizisten. Und diese Enge da zu sehen, auch zu verstehen, du musst dir vorstellen, da war dann schon ein bisschen was los. Es war eine sehr ländliche Region, aber es war irgendwie Freitagnachmittag um 4, also alle hatten Feierabend. Und die Autos sind wirklich an uns vorbeigerauscht. Also das hat was mit uns gemacht, auf jeden Fall.
Ich finde es auch total angemessen, dass man, wenn man gerade über so einen brutalen Fall, wie wir auch gleich bemerken, sprechen, dass man da auch an diese Stelle geht, da wo ein Mann zwei junge Polizisten getötet hat. Was ist dir denn persönlich besonders wichtig, wenn wir über diesen Fall jetzt sprechen?
Also was mir persönlich am wichtigsten ist, ist, glaube ich, wirklich, und ehrlich gesagt, auch das war eine Überraschung für uns, dass dieser Fall immer noch so eine offene Wunde hier in der Region ist. Also im Saarland und da im nördlichen Rheinland-Pfalz, wo jetzt die Tat konkret passiert ist. Im Saarland deshalb, weil der Täter und auch die beiden Opfer Saarländer waren. Das war mir ehrlich gesagt so vorher nicht klar. Also der Fall liegt ja jetzt schon 4 Jahre zurück und es gab ein Gerichtsurteil mit einem Ergebnis auch. Also der Fall ist auch, sage ich jetzt mal, aufgeklärt. Und trotzdem, wo wir auch angefragt haben, ob jetzt beim Fußballverein von Alex K., also einer der getöteten Polizisten, ob bei Jägern, der Täter war sehr lange Jäger, ob bei Wildhändlern, die von dem beliefert wurden, also sogar bei Kolleginnen und Kollegen von uns jetzt, von Lukas und mir, hier im Saarländischen Rundfunk, ganz viele Leute kennen jemanden, die da was mit, also das mitbekommen haben, die den kannten und so weiter und so fort. Also das ist wirklich noch ein Fall, der bewegt hier ganz, ganz viele Menschen, obwohl er ja eigentlich gerichtlich abgeschlossen ist.
Nadine Thielen ist bei uns von der True Crime Podcast Serie Im Fall Kusel, die letzte Jagd. Wir sind ganz im Westen Deutschlands oder ziemlich weit im Westen, in einer Gegend in Rheinland-Pfalz. Das ist ganz nah an der Grenze zum Saarland und wir wissen, Jasmin B. und Alexander K. sind zusammen im Auto unterwegs. Also die beiden Polizisten fahren Streife. Und es ist Nacht, das ist die Nacht vom 30. auf 31. Januar 2022. Das wird auch im späteren Gerichtsurteil genau beschrieben. Was wissen wir noch über diese Nacht?
Ja, ehrlich gesagt schon ziemlich viele Details. Also man muss dazu wissen, die Informationen darüber, denn ja, wir waren natürlich nicht dabei, die haben wir vor allem aus dem Urteil rund um diesen Gerichtsprozess. Das ist allein 200 Seiten lang und da steht es sehr detailliert. Und so konnten wir eben auch diese Tat rekonstruieren. Und wir haben jetzt zuerst mal in das Polizeiauto geschaut. Also Alex K., der ist damals Polizeikommissar und einer, der oft mitgeschickt wird, gerade wenn Anfängerinnen und Anfänger, also Polizeianwärter mit dabei sind. Und Jasmin B., die ist so eine Anwärterin. Die ist in diesem Moment wirklich fast fertig mit ihrer Ausbildung zur Polizistin, hat zum Beispiel gerade erst ihr letztes Schießtraining absolviert. Und es ist auch schon klar, dass sie nach dem offiziellen Ende dieser Ausbildung bei der Polizei in Kusel mitarbeitet. Soll. Also die beiden gehören offiziell zur Polizeiinspektion in Kusel.
Und ist das ungewöhnlich, dass Polizeibeamte in dieser Konstellation zu zweit unterwegs sind? Also wie man offiziell sagt, Anwärterin gemeinsam mit einem Erfahrenen?
Ja, ehrlich gesagt, das haben wir uns auch gefragt. Und nicht nur wir, ganz viele andere auch. Ein fertiger Polizist nur mit einer Auszubildenden, reicht das, wenn es zu einer kritischen Reaktion kommt? Das ist eine Frage, die ist auch auf der Pressekonferenz gestellt worden, die einen Tag nach der Tat stattgefunden hat. Vielleicht erinnerst du dich noch, es war damals ein riesiges Medieninteresse. Und da hat der damalige Polizeivizepräsident vom zuständigen Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern, das war Heiner Schmolzi, der hat gesagt, ja, die war schon eine fertige Polizistin, dann kann man das schon so machen. Das war auch, soweit wir das gehört haben, damals auch immer wieder der Fall. Wir haben jetzt gehört, dass man so langsam von dieser Praxis aber absieht. Also dass man schon schaut, dass man, wenn man eine Anwärterin dabei hat, nochmal zwei fertig ausgebildete Polizisten dabei hat.
Das sind natürlich noch gar keine Beurteilung, wer Schuld hat an dieser Stelle, das ist eine ganz andere Frage.
Absolut, absolut. Also das auf gar keinen Fall. Und trotzdem war es einfach eine Frage, die wir uns natürlich auch gestellt haben. Insgesamt waren es 3 Polizeiautos der Polizei in Kusel mit jeweils 2 Polizisten besetzt. 2 Autos waren diese normalen Polizeiautos, die wir alle kennen. Und Jasmin und Alex, die saßen als Einzige in dem Zivilauto. Also da hat man nicht sofort von außen erkannt, dass es Polizei ist. Das war so ein VW Tiguan.
Und haben die Polizisten da eine besondere Aufgabe gehabt in der Nacht? Also war das jetzt erstmal nur ganz normal Streife fahren oder hat man einen besonderen Anlass gehabt, dass sie mit 3 Autos unterwegs waren?
Ja, es gab einen Anlass. Also es war wohl so, dass in diesem Landkreis Kusel in letzter Zeit es vermehrt Einbrüche gegeben hat. Und das ist ehrlich gesagt auch nicht so ein Wunder, weil es ist ja sehr ländlich da und trotzdem läuft aber eine Autobahn, nämlich die A62, mitten durch diesen Kreis. Also das heißt...
Schnelle Fluchtmöglichkeit.
Schnelle Fluchtmöglichkeit, genau. Du bist schnell von der Autobahn in Kusel, bist auch schnell wieder weg. Also für Einbrecher so diese Orte, die sie sich dann eben auch oft mal aussuchen. Und das war wohl da so in diesem Zeitraum. Und die Polizei wollte einfach Präsenz zeigen. Sie wollte diese möglichen Einbrecher oder den Einbrecher finden, aber vor allem auch vor Ort sein, um gar nicht erst Anreize zu bieten, dass man dort eben nochmal irgendwelche Taten vollbringt. Und deshalb waren eben diese 3 Autos unterwegs. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, dass die alle im Landkreis Kusel unterwegs waren, auch alle wussten, wo sie jeweils das andere Auto ist, aber die haben sich natürlich ein bisschen aufgeteilt. Und Jasmin und Alex, die sind dann irgendwann auf diese Landstraße, diese K22 gefahren. Und man muss jetzt wissen, wie gesagt, wir waren ja da, aber gerade auch in der Nacht ist es wirklich sehr, sehr ruhig.
Nicht viel los.
Nicht viel los, total ländlich. Also die kamen dann von so einem kleinen Örtchen, Maiweiler Hof, also da stehen gerade mal 20 Häuser, ne? Und fahren dann diese Landstraße runter, das war so ein bisschen bergig, runter ins Tal. Und es ist jetzt so gegen 4.15 Uhr morgens um diese
Zeit.
Also
auch noch stockdunkel in dieser Jahreszeit.
Stockdunkel, also wir sind mitten im Winter, ne? Januar, stockdunkel. Und dann sehen die beiden, also Alex und Jasmin plötzlich auf dieser K22, dass da so ein weißer Kastenwagen am Straßenrand steht. Also so einen typischen kleinen Transporter. Ich glaube, du kennst das, ne? Wenn man umzieht, dann haben die meisten Leute immer so ein kleines Ding gemietet. So ein Renault Trafic war das.
Und wo genau steht dieses Fahrzeug? Mitten auf der Straße?
Ja, also steht so halb auf der Straße. Also man muss sagen, Alex und Jasmin kommen diesen Berg runter. Und dieser Kastenwagen, der steht in die entgegengesetzte Richtung, ne? Also sozusagen den Berg rauf und steht da so ja, halb auf der Straße. Und das muss er auch, denn auf der Seite, an der der anhält, ist kein richtiger Platz zum Halten. Man muss nämlich noch was sagen zu dieser Ecke, wo das passiert ist. Da ist ein militärisches Sperrgebiet. Der Truppenübungsplatz Baumholder, so heißt das. Also hier übt die Bundeswehr, schießt hier auch immer wieder. Da sind auch immer mal wieder US-amerikanische oder NATO-Soldaten unterwegs. Und dieser Übungsplatz, der ist abgezäunt mit ganz hohen Zäunen. Und diese Zäune, die gehen wirklich eigentlich direkt an dieser Straße entlang. Ne? Also hier kannst du als Mensch schon kaum lang gehen, geschweige denn richtig parken. Und deshalb stehen die eben mit dem Kastenwagen so halb auf der Straße.
Und die beiden Polizisten schauen sich diesen weißen Kastenwagen ein bisschen genauer an. Was fällt ihnen dann auf?
Also erstmal, glaube ich, wundern sie sich einfach darüber, dass der da so steht, links vor ihnen am Straßenrand. Und dann sehen sie, man muss sich jetzt vorstellen, links ist dieser Kastenwagen. Und dann rechts auf der Seite ist ein großes, weites Feld. Ja? Also nicht mehr das militärische Sperrgebiet, das ist links beim Kastenwagen, rechts ist ein großes, weites Feld. Und in diesem Feld, da steht jemand und duckt sich weg, sobald er von dem Licht vom Polizeiauto angestrahlt wird. Mhm. Ja? Und das finden sie erstmal ein bisschen komisch. Und auch, dass da jetzt dieser Kastenwagen steht. So, und dann halten sie an. Und man muss sich vorstellen, Alex und Jasmin halten mit ihrem Auto jetzt direkt neben dem Kastenwagen an. Die stehen sich jetzt so, stehen so nebeneinander, ne? Und die beiden Polizisten steigen dann aus. Man muss ja sagen, sie sind ja in dem Zivilauto unterwegs. Also erstmal werden die im Kastenwagen da jetzt gar nicht so richtig wissen, wer das jetzt ist.
Erstmal nur gesehen, da kommt ein anderes Auto, aber wer da drin sitzt, weiß man ja nicht dann.
Genau, weiß man ja nicht. Er könnte auch ein Förster sein, könnte auch ein Jäger sein oder einfach jemand, der vielleicht denkt, die haben da eine Panne oder so. Und die beiden Polizisten steigen also aus, haben aber dann Westen an und da steht ganz groß, in Großbuchstaben Polizei drauf. Du kennst das, dieses Reflektierende. Also ich denke, spätestens da waren sie als Polizisten erkennbar.
Genau, dann tragen sie ihre Uniform deshalb erkennbar. Wie geht's dann weiter?
Ja, Alex macht erstmal das, was man als Polizist so macht. So vollziehen wir das aus den Unterlagen vom Gerichtsurteil. Er macht eine Verkehrskontrolle. Ne? Also ich meine, das ist ja das, was man irgendwie immer macht. Wenn die Polizei jemanden im Verkehr erwischt, dann gibt's erstmal, oder erwischt, anhält, sage ich einfach mal, was heißt erwischen, dann macht man erstmal eine Verkehrskontrolle. Und irgendwie kommt ihm aber offenbar schon was komisch vor, ne? Dem Alex. Also der geht dann an der Fahrertür des Kastenwagens vorbei. Wahrscheinlich hat er nochmal gesagt, dass er von der Polizei ist, ne, sich vorgestellt so, hallo, hier Polizei. Und dann will Alex die Fahrzeugpapiere und den Führerschein des Fahrers sehen, so steht es im Gerichtsurteil. Man muss dazu sagen, der Fahrer findet offenbar die Fahrzeugpapiere nicht, gibt aber dann den Führerschein und den Personalausweis an Alex. Und Alex guckt sich das kurz an, macht einen kurzen Blick drauf und bittet dann den Fahrer auszusteigen. Im Urteil steht dann, dass Alex den Fahrer wörtlich fragt, wo ist denn dein Kollege?
Das wird richtig als Zitat festgehalten.
Ja, genau. Wo ist denn dein Kollege, sagt er. Und während er das sagt, dann gehen die beiden, also der Polizist Alex und dieser Fahrer von diesem weißen Kastenwagen, gehen schon mal in Richtung Heck des Kastenwagens, also in diese Richtung vom Laderaum. Und dieser Kollege, damit meint er natürlich denjenigen, der da eben in diesem Feld war, der sich weggeduckt hat.
Ne?
Ganz genau. Ja, und der Fahrer, der ruft dann diesen Kollegen und Alex, wie gesagt, die beiden sind jetzt zum Ende dieses Kastenwagens gegangen, sieht dann, dass diese Türen von diesem Auto nicht richtig zu sind und er hat eine Taschenlampe in der Hand, der Alex, und leuchtet dann so rein. Und da sieht er, dass in diesem Auto eine ganze Menge tote Tiere sind. Also wirklich Rehe, Wildschweine. Und ziemlich wahrscheinlich sieht er auch, dass Blut aus diesem Transporter auf den Boden tropft.
Das klingt jetzt erstmal nach einem ganz schön schlimmen Anblick.
Absolut. Vor allem, weil es auch einfach wirklich richtig viele Tiere sind. Und die erste Assoziation könnte jetzt sein, es sind Jäger, aber irgendwie kommt ihm das schon komisch vor. Also Alex denkt sich wahrscheinlich, naja, so nach ganz normalen Jägern sieht das irgendwie nicht aus. Und dann geht der Fahrer nochmal vor uns zum Auto. Da wissen wir jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was er gesagt hat. Vielleicht gibt er vor, den Jagdschein zu holen oder irgendwas, was zeigt, dass er das vielleicht doch alles hier ganz richtig macht als Jäger. Und Alex, der schaltet aber schon und drückt auf sein Funkgerät. Das ist so oben links an seiner Weste. Und er gibt dann einen Funkspruch durch.
Und diesen Funkspruch, wie die interne Kommunikation da abläuft bei der Polizei, das können wir hören in einem Ausschnitt. Das sind nachgesprochene Zitate.
Also wir haben da ein paar dubiose Personen festgestellt im Bereich von Ulmit. Die haben den ganzen Kofferraum voller Wildtiere. Wir bräuchten hier noch ein zweites Fahrzeug. Es könnte eventuell Jagdwilderei sein.
Wer von den 40er-Kräften ist in der Nähe?
4001 Straße. 40, ich gebe dir gerade mal zwei Personen und ein Kennzeichen. Polis.
Was steckt hinter diesem Wort, das wir am Ende gehört haben?
Polis, ne? Das ist die Datenbank der Polizei und die nutzt sie, um zu gucken, ob eine Person, die sie jetzt gerade kontrolliert, ob die schon irgendwo aufgetaucht ist. Oder auch das Fahrzeug, ne? Ob das irgendwie auch zu dem Halter passt und so weiter. Wichtig ist aber, der Polizist Alex, der schafft es nicht, die Daten von diesen beiden Personen und von dem Kastenwagen zu übermitteln. Soweit kommt er nämlich nicht.
Er ist nicht alleine ausgestiegen aus diesem zivilen Polizeiauto. Seine Kollegin ist hinter ihm. Wie verhält sich Jasmin B. bei diesem Einsatz?
Ja, auch das wird im Gerichtsurteil genau rekonstruiert. Jasmin, die steht so ungefähr 3 Meter weit weg von Alex. Die steht jetzt so im Scheinwerferlicht dieses zivilen Polizeiautos. Und sie hat eine Taschenlampe in der Hand, und zwar oben in der linken Hand. Und die leuchtet jetzt erstmal auf den Fahrer und seinen Kollegen, um die beiden im Blick zu behalten. Wir wissen ja, es ist wirklich mitten in der Nacht stockfinster und dann haben sie einfach einen besseren Blick drauf. Und sie sieht dabei auch, dass dieser Fahrer ja nach vorne gegangen ist und immer noch irgendwas sucht. Also zum Beispiel seine Dokumente, dass er Jäger ist, wie der ja gesagt hat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Tat, die nun folgt, schildern wir im Detail. Und dieser Ablauf, der ist ziemlich brutal. Das wird später auch im Gerichtsprozess wichtig bei der juristischen Bewertung. Und deshalb beschreiben wir diese Tat, diese Gewalt in den nächsten Minuten genauer. Nadine, wie geht es dann weiter?
Ja, also es geht tatsächlich dann ziemlich schnell. Es ist jetzt 4:20:12. Und Jasmin, die hat ja diesen Mann vorne noch im Blick und sieht noch, wie der Fahrer jetzt aus dem Auto zurückkommt. Und der kommt ziemlich zügig auf sie zu. Und er hat eine Waffe in der Hand. Der steht jetzt nur noch so 2 bis 3 Meter von ihr weg und er zielt mit dieser Waffe, das ist eine Schrotflinte, und er zielt direkt auf ihren Kopf. Er trifft sie dann am Kiefer links und trifft die linke Hand, die sie ja mit der Taschenlampe noch neben ihrem Kopf gehalten hat. Und dieser Schuss, der ist so heftig, dass sich wirklich ihr ganzer Körper dreht und sie erstmal bewusstlos zu Boden fällt. Und sie bleibt dann auch auf dem Bauch liegen, mitten auf der Straße.
Das ist die Eskalation, die nun beginnt. Was macht der Kollege von ihr, Alexander K.? Wie ist seine Reaktion?
Also der war ja eigentlich dabei, gerade diesen Funkspruch abzugeben. Und jetzt ist er aber natürlich vollkommen rausgerissen. Er hört diesen Schuss, er sieht, wie seine Kollegin auf den Boden fällt, und wahrscheinlich vergehen die Sekunden jetzt für ihn wirklich wie in Zeitlupe. Er ist auch voller Adrenalin. Das hat das Obduktionsergebnis später ergeben. Jetzt hat er also keine Zeit zu überlegen. Er ruft jetzt alles ab, was er als Polizist gelernt hat, und funktioniert sofort. Der Schütze, der dreht sich dann auch schon weg, also weg von Jasmin, hin zu Alex. Und der Schütze zielt jetzt auf ihn. Und er trifft, und zwar trifft er Alex am Gesäß.
Also beide Polizisten sind nun von diesen Schüssen getroffen worden. Was passiert dann weiter?
Also Alex zieht jetzt seine Dienstwaffe. Es ist jetzt 4.20 und 25 Sekunden, also 13 Sekunden sind in dieser ganzen Zeit nur vergangen. Und jetzt funkt er nochmal und er schreit richtig. Er schreit, sie schießen, komm schnell. Und man muss sich vorstellen, Alex, der steht mitten auf der Straße und der schießt einfach ein bisschen fast in die Dunkelheit, weil er so schlecht sieht bei diesen Lichtverhältnissen. 5 Sekunden später ist es jetzt und da hat er 6-mal geschossen und versucht dabei immer weiter wegzukommen von diesem Kastenwagen und von diesem Schützen. Man muss sich das so vorstellen, dass Alex seine Dienstwaffe mit wirklich ausgestreckten Armen vor den Kopf hält, um den auch zu schützen. Aber der Schütze, der schießt einfach weiter, der zielt wieder und trifft ihn da, wo Alex, ja, er hat zwar eine Schutzweste an, der Polizist, aber da, wo die Schutzweste seinen Bauch nicht bedeckt, unten links, da trifft der Schütze ihn jetzt. Und Alex schießt einfach weiter zurück in Richtung des Kastenwagens.
Erzielt er denn auch einen Treffer?
Er trifft den Kastenwagen mehrfach. Er trifft sogar die Scheibe des Kastenwagens, die dann zerberstet, aber er trifft nicht diesen Schützen. Den trifft er ja nicht. Alex selber aber ist ja getroffen in den Bauch und das macht ihn wirklich fertig. Also er taumelt schon richtig und rennt aber gleichzeitig weiter, wirklich wahrscheinlich nur weg und rennt dann mitten in dieses Feld, was da eben nebendran ist. Und er schießt auch nochmal, aber dieser Treffer am Bauch, der ist einfach zu heftig und irgendwann kann er nicht mehr. Er sinkt dann auf die Knie und er fällt mit dem Bauch auf dem Boden.
Ist er da noch bei Bewusstsein an dieser Stelle?
Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass sich noch ein Schuss trifft. Und zwar in der Höhe seiner rechten Achsel. Und dieser Schuss, der geht dann durch den rechten Arm bis hin zur Brust. Und die Gerichtsmediziner, die sagen später, dass er an diesem Schuss nach wenigen Minuten gestorben wäre. Aber zu diesem Zeitpunkt lebt er tatsächlich noch. Also wie gesagt, ob er bei Bewusstsein ist, wissen wir nicht. Aber er lebt noch. Und jetzt geht der Schütze nochmal auf ihn zu. Der steht jetzt vor ihm und dreht Alex um, also vom Bauch auf den Rücken. Und der Schütze, der bemerkt wohl, dass Alex noch atmet. Und dann zielt der Schütze nochmal, und zwar wieder auf den Kopf, auf Alex Kopf. Und er schießt und dann ist Alex tot.
Das ist eine unfassbar brutale Tat. Und auch das, was nun folgt, ist brutal. Jasmin B., ist sie zu dem Zeitpunkt noch am Leben?
Tja, also sie liegt noch auf der Straße auf dem Bauch und der Schütze bemerkt dann, er geht später nochmal zurück und der Schütze bemerkt dann, dass sie auch noch lebt. Also er dreht sie um und bemerkt, okay, sie lebt noch, sie atmet noch und dann zielt er auch ein letztes Mal in dieser Nacht nochmal auf die Polizistin, wirklich aufs Gesicht, schießt und tötet dann letztendlich auch sie.
Wie um die beiden getrauert wird, wer die beiden gewesen sind und was das alles für die Polizei bedeutet, dazu später mehr hier im Podcast. Aber zunächst beleuchten wir in ARD Crime Time den Einsatz, der jetzt folgt. Es ist eine stundenlange Flucht. Wer hat die beiden Polizisten ermordet? Es dauert nur wenige Minuten, nachdem der weiße Kastenwagen verschwunden ist. Dann kommt noch mehr Polizei. Um 4.32 Uhr. Die anderen beiden Streifenwagen treffen ein. Auf der Landstraße steht noch der VW Tiguan, das zivile Polizeiauto. Auf der Straße finden die anderen Polizisten ihre Kollegin Jasmin tot. Im Feld liegt ihr Kollege Alexander, auch tot. Das muss jetzt ein schlimmer Einsatz gewesen sein für die Beamten, die da zur Hilfe gekommen sind. Nadine, wie gehen die Polizisten damit um?
Ja, die sind total geschockt, ne? Also man muss sich vorstellen, das sind ja auch diejenigen, die ja eigentlich zusammen losgefahren sind, ne? Das sind die, die in den anderen beiden Polizeiautos sitzen. Und die sind die Ersten, die an diesem Tatort ankommen. Und sie haben diesen Funkspruch ja mitbekommen, dass da jemand schießt. Aber sie haben überhaupt keine Ahnung, wer der oder die Täter waren, weil, wie gesagt, der getötete Polizist Alex K., der hat es ja nicht mehr geschafft, die Daten von diesen beiden Wilderern da weiterzugeben. Also die Polizisten wissen nicht, ob die jetzt hinter der nächsten Ecke vielleicht sogar noch lauern. Sie wissen auch nicht, warum ihre beiden Kollegen sterben mussten. Sie wissen eigentlich nur eins, dieser Kastenwagen, der ist nicht mehr da. Es gibt also wirklich keine Spur mehr auf den ersten Blick. Es muss jetzt schnell gehen und sie müssen den oder die Täter finden, Weil, wie gesagt, sie wissen ja noch nicht mal, ob die vielleicht noch andere auf dem Gewissen haben.
Es ist noch Nacht, aber es wird auch bald Morgen. Und Alexander K. hat ja in dem Funkspruch von 2 dubiosen Personen gesprochen. Also das könnte ja der erste Hinweis sein. Was findet die Polizei da noch am Tatort?
Genau, wie du sagst, das ist auch der erste Hinweis. Und ansonsten finden sie erstmal das Zivilauto der Polizisten, das kannten sie ja schon, der VW Tiguan, der steht noch da. Dann sehen sie relativ schnell natürlich die beiden Leichen. Also sind auch total geschockt. Jasmin B. liegt ja mitten auf der Straße, die sehen sie sofort. Alex K. ist im Feld und einer der Polizeibeamten vor Ort, der sagt auch, er konnte gar nicht bis zu dieser Leiche gehen. Er konnte sich das gar nicht angucken, das war ihm einfach zu heftig. Er hatte ja noch wenige Stunden vorher mit dem gesprochen, den Einsatz abgesprochen. Dann sehen die Beamten, die jetzt da am Tatort sind, ein dreibeiniges Wildschwein, das da tot liegt. Man muss dazu sagen, das hatte einer der Wilderer noch geschossen, kurz bevor die eben erwischt worden waren. Und ansonsten sehen sie Blut am Straßenrand. Das ist allerdings vor allem erstmal Tierblut. Ja, wir haben eben schon gesagt, aus dem Kastenwagen ist ja Blut rausgelaufen. Der Kastenwagen selbst ist nicht mehr da, davon eben auch erstmal auf den ersten Blick keine Spur. Sie finden dann noch 2 Schrothülsen von der Schrotflinte, die der Täter ja benutzt hatte. Und sie sehen Glas auf dem Boden, denn ein Fenster vom Kastenwagen ist ja bei dieser Schießerei kaputt gegangen.
Das hatte Alexander K. getroffen.
Genau, als er zurückgeschossen hat, ganz genau. Ja, und das sehen sie eben auch noch, aber ansonsten, wie gesagt, der Kastenwagen ist weg. Sie sehen noch das Schrot von der Schrotflinte und eine Sache aber, die ist tatsächlich noch sehr wichtig. Also es gab ja eine Verkehrskontrolle, du erinnerst dich, ganz am Anfang dieser Szene. Und da hat ja einer der beiden Wilderer, das war Andreas S., kann man an dieser Stelle vielleicht schon mal sagen, seinen Führerschein und seinen Personalausweis an die Polizisten übergeben. Und diese beiden Dokumente, die finden die Polizisten jetzt vor Ort und die liegen wirklich auch mitten auf der Straße.
Also wie auf dem Serviertablett könnte man auch fast sagen. Aber kann man sich dann als Ermittler zu diesem Zeitpunkt vorstellen, also vor dem Hintergrund, dass da so viele tote Tiere in dem Transporter gewesen sind, das wissen Sie ja nicht, aber das viele Blut sehen Sie. Also kann man sich da vorstellen, dass da jemand geschossen hat, um illegale Wilderei zu vertuschen?
Nee, also das ist die große Frage, die sich alle stellen, wo sich auch wirklich alle wundern. Also man muss sagen, Alex K. hat das ja im ersten Funkspruch gesagt, ne? Es könnte Wilderei sein und das Wildschwein finden Sie ja auch. Also es ist schon so eine Vermutung, dass da jetzt Wilderer waren. Aber trotzdem, im ersten Moment können sie das ja gar nicht fassen. Die Wilderer erschießen 2 Polizisten einfach nur, um ihre Taten da zu vertuschen. Man muss jetzt dazu sagen, um es mal so vielleicht ein bisschen einzuordnen, Felix. Also Wilderei ist jetzt auch kein Kavaliersdelikt. Es gibt da im Strafgesetzbuch einen Paragraphen, der das definiert. Also wer wilde Tiere jagt, ohne die offizielle Erlaubnis dazu zu haben, der macht sich strafbar. Und dann geht das wirklich von der Geldstrafe bis im schlimmeren Fall sogar bis zu 3 Jahre Haft. Mhm. Und wenn man das gewerbsmäßig macht, damit sein Geld verdient, dann könnte es sogar bis zu 5 Jahre Haft werden. Aber nichtsdestotrotz, das wissen wir beide, wenn du Menschen natürlich tötest, wenn du sie ermordest, dann sprechen wir hier von ganz anderen Zahlen. Und das ist wirklich ein Punkt, der das so schwer macht, diesen Fall, diese Tat auszuhalten, dass es am Ende offenbar wirklich darum gegangen ist, das Wildern zu vertuschen. Also wirklich diese Motivfrage, tötet man dafür einen Menschen? Und jetzt, wo die Ermittler an diesem Ort stehen, die werden sehr, sehr viele Fragezeichen gehabt haben. Und ein Fragezeichen ist sicherlich auch wegen dieser Frage.
Jetzt wird natürlich erstmal eine Fahndung eingeleitet. Wie müssen wir uns so eine Fahndung jetzt vorstellen? Gibt es da Straßensperren? Wird auch von der Luft aus gesucht?
Von der Luft aus wird auf jeden Fall gesucht. Also es sind Hubschrauber im Einsatz, das wissen wir. Straßensperren gibt es jetzt nicht, meines Wissens nach, weil, wir haben es ja schon gesagt, ne, Sie wissen ja, zumindest einer von den beiden können Sie ja identifizieren, haben Sie jetzt durch diesen Führerschein, den Personalausweis, den Namen. Sie wissen, dass es Andreas S. war, der da auf jeden Fall am Tatort jetzt wohl war. Und Sie wissen auch schon einiges über diesen Andreas S. Also der lebt im Saarland und deshalb braucht man jetzt, sage ich mal, im ersten Moment nicht willkürlich zu suchen nach jemandem. Sie haben schon eine Idee, nach wem Sie suchen. Weil dieser Andreas S. im Saarland lebt und weil man den ja sehr, sehr schnell finden will, deshalb wird jetzt auch die saarländische Polizei informiert. Genau hat die Polizei jetzt nicht gesagt, wie viele Einsatzkräfte vor Ort sind, aber in dieser Pressekonferenz einen Tag nach der Tat, da ist die Rede von ungefähr 200 Einsatzkräften, die in der ganzen Region, also sprich dann im Landkreis Kusel, aber eben auch im Saarland im Einsatz sind.
An diesem Morgen, wenige Stunden nach der Tat, gegen 7 Uhr, gibt es von der Polizei diese Warnung.
Die Polizei bittet darum, keine Anhalter in diesem Bereich mitzunehmen. Auch wenn Sie Verdächtiges beobachtet haben oder noch wahrnehmen werden, informieren Sie bitte umgehend die Polizei, dass wir dem nachgehen können.
Bernhard Christian Erfurt vom Polizeipräsidium Westpfalz war das. Also es wird gefahndet nach den geflüchteten Tätern, aber wer das ist, davon ist hier jetzt noch keine Rede. Das ist auch eben so ein bisschen Ermittlungstaktik, vermute ich mal. Denn die Polizei weiß ja den Namen von Andreas S. Sie hat den Führerschein, den Personalausweis gefunden von ihm. Lass uns mal auf diesen Mann genauer schauen. Wer ist der?
Ja, also Andreas S., das ist ein ehemaliger Jäger. Wie sich herausstellt, unter den Jägern im Saarland deshalb auch ziemlich bekannt. Wir haben es ja eben schon gesagt, also Lukas und ich, wir haben wirklich mit einer ganzen Menge Menschen gesprochen, die diesen Andreas S. schon vor der Tat kannten. Und dabei ist rausgekommen, dass Andreas S. wirklich schon lange vor diesem Polizistenmord immer wieder aufgefallen ist. Und zwar vor allem, aber eben nicht nur im Umfeld von Jägern, sondern auch zum Beispiel bei der Polizei und auch bei der Staatsanwaltschaft. Und wir reden jetzt nicht davon, ne, dass man vielleicht mal ein, zwei Mal irgendwie da was auf dem Tisch von der Staatsanwaltschaft landet oder so, sondern wir reden wirklich dann von allein 17 Fällen, die dann auf dem Tisch bei der Staatsanwaltschaft landen. Und das alles schon vor dem Polizistenmord. Ja, eine ganze Menge Menschen und auch die Polizei, die hat zu diesem Zeitpunkt geglaubt, also so kurz nach dieser Tat, als man jetzt eben diesen Andreas S. noch nicht hat, aber dringend auf der Suche nach ihm ist, da haben sie wirklich geglaubt, dieser Mord an den Polizisten, das wäre nur der Anfang. Also viele Leute dachten, jetzt würde Andreas S. noch andere Menschen töten, sind da schon davon ausgegangen, dass er diese beiden getötet hat. Und genau deshalb sind in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch eben diese große Menge an Polizisten unterwegs.
Wenn wir uns jetzt nochmal zurückversetzen, in dieser Zeit, das war 2022, die Zeit der Corona-Pandemie, gab es da vielleicht auch eine Vermutung in die Richtung, dass es damit etwas zu tun hat?
Ja, das gab es ehrlich gesagt auch. Und ehrlich gesagt auch, also ich erinnere mich noch damals auch, als das hier im Saarländischen Rundfunk natürlich in der ganzen Region ein Riesenthema auch war. Ne? Also es war auch schnell in dieser öffentlichen Debatte war das schnell ein Thema. Ne? Hat das vielleicht irgendwas mit Reichsbürgern zu tun oder so?
Staatsgewalt so als Feindbild.
Ganz genau, ganz genau. Eben vor diesen ganzen Corona-Demos, die es schon gab. Man muss dazu sagen, bei der Andreas S. gab es damals wie heute überhaupt keine Hinweise, dass er zu dieser Szene gehört hat. Ja, auch wenn es diese Vermutung ihm gegeben hat. Das war es am Ende nicht. Aber tatsächlich, vielleicht das noch angeschlossen, war es tatsächlich so, dass einige Reichsbürger sich diese Tat relativ schnell zu eigen gemacht haben. Es gab einen Fall aus Idar-Oberstein, auch hier in der Region, wo ein Mensch tatsächlich angeboten hat, Polizisten umzubringen gegen eine geringe Summe von 500 Euro, die später auch dann vor Gericht gelandet ist. Also solche Dinge sind da passiert. Und ja, das war auf jeden Fall eine Vermutung, die man hatte, die sich jetzt aber im Fall Andreas S. erstmal nicht bestätigt.
Es ist gegen 16 Uhr, als die Polizei eine neue Pressemitteilung herausgibt. Sie sucht jetzt öffentlich nach Andreas S. mit einem Fahndungsfoto. Im Radio wird das auch weiterverfolgt.
Im Zusammenhang mit der Fahndung nach den Tätern, die beiden PolizistInnen erschossen haben, hat die Polizei um Mithilfe gebeten. Man sucht mit Hochdruck nach einem Mann aus Spießen-Elversberg. Thomas Gerber hat da weitere Informationen gesucht. Thomas, wer ist dieser Mann?
Andreas, da ist der Mann. Es gibt eine Öffentlichkeitswarnung des Polizeipräsidiums Westpfalz aus Kaiserslautern. Und mit dieser Öffentlichkeitswarnung wird also Andreas gesucht. Er ist 38 Jahre alt. Die Polizei hat auch ein Fahndungsfoto von ihm veröffentlicht. Braune Haare, Bart abgebildet, ist ja vor einem Regal in einer Bäckerei. Und der Mann ist vermutlich gefährlich. Bis man so eine Öffentlichkeitsfahndung machen kann, da braucht man ja auch verschiedene Hürden. Also der Tatverdacht scheint äußerst dringend zu sein. Es ist ja geschossen worden die Nacht. Möglicherweise ist der Mann noch bewaffnet. Der ist wohl auch gefährlich.
Der Saarländische Rundfunk berichtet, das war ein Ausschnitt von SR3. Dieser Fall wird aufmerksam verfolgt in der Region. Viele Menschen bekommen das mit, aber jetzt wird es eng für Andreas S. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass die Polizei jetzt dem Verdacht der illegalen Wilderei nachgeht. Um kurz nach 17 Uhr ist es soweit. Der Gesuchte wird gefasst. Die Polizei findet Andreas S. einen halben Tag nach der Tat. Die Festnahme beschreibt Melanie Morbach vom Landespolizeipräsidium des Saarlandes.
Als der 38-jährige Tatverdächtige gegen 17 Uhr dann das Wohngebäude verlassen hat, konnte ein Zugriff erfolgen und er wurde von den Spezialeinheiten festgenommen.
Nadine, wie kommt es jetzt dazu, zu dieser Festnahme?
Ja, es geht dann am Ende doch alles ziemlich schnell. Also wir sind jetzt etwa so 13 Stunden nach der Tat, da gibt es diesen Zugriff. Die Polizei bekommt offenbar einen Hinweis, wo sich der Täter oder zumindest dieser Gesuchte, dieser Andreas S., aufhält. Ne? Wer genau den Hinweis gegeben hat, das wissen wir nicht. Es heißt jedenfalls später, dieser Kastenwagen, der sei in Sulzbach im Saarland gesehen worden. Also Sulzbach, das ist eine Stadt ganz in der Nähe von Saarbrücken und es ist so gut 70 Kilometer vom Tatort im Landkreis Kusel entfernt, dass du so eine Vorstellung hast. Wir können jetzt davon ausgehen, dass die Polizei mittlerweile schon sehr genau wusste, mit wem sie es da zu tun hatte, denn Andreas S., ich habe es eben schon gesagt, der war für die Polizei einfach kein Unbekannter, ne? Aber zuerst, bevor sie ihn jetzt selbst finden, finden sie also diesen Kastenwagen. Und der steht genau vor dem Haus, in dem sich Andreas S. gerade befindet. Die Polizisten sind sich ziemlich sicher, dass es der richtige Kastenwagen ist, denn sie sehen die Einschusslöcher, die sich an diesem Auto befinden. Und sie sehen auch ziemlich schnell, dass in diesem Kastenwagen immer noch tote Tiere hängen. Und daneben ist so ein Anhänger und da sind auch schon Tierabfälle drauf. Also offenbar hat da jemand schon diese Tiere bearbeitet, so wie das Jäger halt normalerweise tun nach der Jagd. Und neben diesem Anhänger und dem Kastenwagen, da ist ja wie gesagt eben ein Haus. Und aus diesem Haus kommt dann irgendwann Andreas S. heraus. Die Polizei hat das schon umstellt und als er dann rauskommt, beginnt dann der Zugriff. Er lässt das auch widerstandslos tatsächlich geschehen, also er wehrt sich nicht. Und die Polizisten, die gehen dann relativ schnell ins Haus rein. Sie durchsuchen alle Wohnungen, gehen in alle Räume. Und dann finden sie auch noch eine zweite Person, nach der sie gesucht haben. Und auch die lässt sich widerstandslos festnehmen. Und das ist Florian V., das ist eben der Kollege, der Mann, der als Komplize mit dabei war bei dieser Wilderei. Und es ist tatsächlich auch die Wohnanschrift von Florian V., also es ist auch keine Überraschung, dass sie ihn dort finden.
Also das ist ein ruhiger Zugriff. Die beiden Männer werden ohne Gewalt, ohne Waffeneinsatz festgenommen. So wird das auch von der Polizei selbst beschrieben. Was findet die Polizei noch alles bei diesem Einsatz?
Ja, die findet was ganz Wichtiges. Und zwar findet sie die Waffen. Die Waffen, von denen sie zu diesem Zeitpunkt erstmal ausgeht, dass es Tatwaffen sind. Und zwar sind die im Keller des Hauses. Also wie gesagt, Florian V., der Komplize, lebt ja in diesem Haus und er hat im Keller die Waffen offenbar versteckt. Da gibt es dann auch noch Patronenhülsen von der illegalen Jagd, die dort liegen. Und die übergibt Florian V. dann auch an die Polizei. Was sie nicht finden, das sind blutige Klamotten. Denn da hat Florian V. vorher schon für gesorgt, muss man sagen. Also er hat wirklich schon im Verlaufe des Tages hat er die in verschiedene Mülltonnen gepackt in der Umgebung, um die einfach zu verstecken in der Hoffnung, dass niemand diese ganzen Dinge findet.
Also das klingt jetzt ja auch alles so, als wenn das relativ schnell gegangen ist. Ich habe ja gesagt, ein halber Tag nach der Tat, Nadine. Diese Festnahme der beiden Männer, wie sind denn jetzt die Reaktionen darauf?
Ja, also du hast total recht, das ging ja wirklich sehr, sehr schnell. Und gleichzeitig war das wirklich ein langer Tag. Also das muss man sagen, ich habe es ja, wie gesagt, auch von der journalistischen Seite damals hier im Saarländischen Rundfunk mitbekommen. Also wir haben wirklich den ganzen Tag unter Strom gestanden, weil da immer noch, ja, nach einer Person wurde gesucht, aber es war ja klar, zwei Menschen sind irgendwie unterwegs, keiner weiß, wo die sind. Die sind höchstwahrscheinlich gefährlich. Also es war wirklich ein sehr, sehr langer Tag hier für die Region, für die Menschen. Und ich habe eben schon gesagt, es gab auch Menschen, die wirklich richtige Angst hatten, die da schon vorher Begegnungen hatten mit Andreas S. und die wussten, wozu der in der Lage ist. Und gerade die, muss man sagen, also die konnten aufatmen. Denn wir haben mit so vielen Leuten gesprochen und da waren wirklich einige dabei, die haben uns gesagt, dass sie Angst haben. Da waren
um ihr Leben auch.
Um ihr Leben, ganz genau, um ihr Leben. Da waren wirklich einige, die hatten Tränen in den Augen, als sie uns von diesem 31. Januar erzählt haben. Die haben uns erzählt, dass sie sich an diesem Tag, also als die Fahndung noch lief, als eben Andreas S. noch nicht geschnappt war, dass die sich in Sicherheit gebracht haben. Die sind wirklich abgehauen und zwar an Orte, wo sie uns nicht mehr gesagt haben, wo die sind und wo sie auch gesagt haben, das sagen wir auch keinem, wo die waren. Wir wollten einfach nur weg. Wir haben mit anderen Menschen gesprochen, die haben sich eine Waffe genommen und sind den ganzen Tag mit einer Waffe rumgelaufen, was du natürlich nicht darfst. Aber die hatten einfach so eine Angst, dass der plötzlich vor ihnen stehen würde und da mal kurz einen Prozess machen würde. Also es war wirklich auch was, was uns in dieser Recherche wirklich sehr berührt hat. Und die, das kannst du dir vorstellen, also gerade die waren einfach unfassbar erleichtert, als dann gegen Abend eben diese Meldung kam, Andreas S. ist gefasst und kommt jetzt erstmal in Untersuchungshaft.
Wir sprechen über diese Ängste noch genauer in ARD Crime Time, wie dieser Mann auch schon lange vor dem Polizistenmord immer wieder aufgefallen ist. Unter Jägern, bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Dieser Fall hat schockiert. Nicht nur in der Region Rheinland-Pfalz, im Saarland, auch in der ganzen Bundesrepublik. Und wir haben schon die Ängste angesprochen, Nadine, die ihr nach den Jahren noch spüren konntet. Ängste bei denen, die den Täter gekannt haben. Welche Reaktionen gab es denn so ganz allgemein bei eurer Recherche, wenn ihr diesen Fall angesprochen habt?
Also man kann nur wirklich sagen, es hat niemanden kalt gelassen, wenn wir irgendwo angeklopft haben. Also es ist wirklich so, dieser Polizistenmord von Kusel, der erschüttert immer noch die ganze Region. Wir haben oft gehört, könnt ihr den Fall nicht sein lassen, könnt ihr nicht aufhören damit, da ist doch jetzt alles gesagt, so eine Abwehrhaltung. Wir haben auch manche gehabt, die gesagt haben, wir finden es toll, dass ihr dann nochmal guckt, da gibt es so viel zu erzählen. Also es hat niemanden kalt gelassen, es lässt niemanden kalt. Da ist immer noch eine große Erschütterung, da ist auch immer noch viel Trauer auch darum, dass diese beiden Polizisten, was da tatsächlich passiert ist. Und gerade Polizei ist auch, glaube ich, ein gutes Stichwort. Also wir haben auch da ja viel mit Menschen gesprochen aus der Polizei. Und die haben uns schon auch gesagt, also dieser Polizistenmord von Kusel, der war für die allermeisten wirklich so eine richtige Zäsur. Weil sie ab diesem Zeitpunkt gemerkt haben, unser Beruf, der ist wirklich lebensgefährlich. Also ich meine, Polizistinnen und Polizisten wissen natürlich, dass ihr Beruf auch mal lebensgefährlich werden kann. Natürlich wissen sie das. Aber weißt du, es ist ein Unterschied, ob du es wirklich spürst an einer bestimmten Stelle und ob es auch in einem Einsatz kommt, wo du erstmal nicht damit rechnest, der eigentlich eine absolute Routine ist, nämlich eine Verkehrskontrolle in der Nacht so. Und das hat ganz, ganz viel auch bei den Polizistinnen und Polizisten hier verändert und natürlich auch bei den Menschen. Ja. Also wir haben zum Beispiel gefunden, also Alex, der getötete Polizist Alex K., der war ein ganz riesiger Fußballfan und war eben auch in einem Fußballverein und wir haben die Chronik des Fußballvereins gefunden und da steht dann einfach beim 31.01., also am Tag der Tat, steht da einfach nur für immer in unseren Herzen. Und das berührt einfach ungemein.
Wir wollen uns in ARD Crime Time jetzt auch die Zeit nehmen, an die beiden ermordeten Polizisten zu erinnern. Auch ihr macht das in eurem Podcast in der Serie Im Fall Kusel, die letzte Jagd. Empfehlen wir dazu die Folge 5. Den Link dazu in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gab am 21. März 2022 eine Gedenkfeier der rheinland-pfälzischen Landesregierung, 7 Wochen nach dem Mord an der Polizeianwärterin Jasmin B. und dem Polizisten Alexander K. Man kann zu dieser Trauerfeier auch heute noch alles sehen. Auf YouTube gibt es ein Video, wie ein Polizist diese Worte spricht.
Jasmin und Alexander, Menschen aus unserer Gemeinschaft, Bürger aus unserer Mitte, Polizisten aus dieser Region, zwei von uns. Und vieles mehr als das. Zwei geliebte Kinder, eine Tochter, ein Sohn, Schwester, Partnerin, Bruder. Jasmin und Alexander werden schmerzlich vermisst. Sie hinterlassen eine große Lücke. Ihr Tod lässt uns alle näher zusammenrücken. Aber sie bleiben in unserer Mitte. Sie bleiben in unserem Herzen. Sie bleiben in unserer Gemeinschaft. Sie bleiben unvergessen. Jasmin und Alexander.
Ihr habt auch die Familien von Jasmin B. und Alexander K. angefragt. Die sind auch bei dieser Trauerfeier dabei gewesen, von der wir jetzt einen Eindruck bekommen haben, wie sie abgelaufen ist. Habt ihr mit ihnen über die Trauer sprechen können?
Also du sagst es, wir haben sie angefragt. In den allermeisten Fällen haben wir tatsächlich einen persönlichen Brief geschrieben. Wir wissen auch, dass diese Briefe angekommen sind. Dann haben wir über verschiedene Social-Media-Kanäle Angehörige gefunden, die auch angeschrieben. Da haben wir keine Reaktion bekommen und dann ist auch nochmal über Bekannte probiert. Wir haben am Ende nicht mit denen gesprochen. Uns war relativ schnell klar, dass diese Wunde da offenbar einfach auch zu groß ist. Und das ist immer so eine Geschichte bei diesen ganzen Kriminalfällen, wenn man denen nachgeht, wie weit geht man da? Wie weit will man auch gehen, um da mit Menschen zu sprechen? Natürlich hätten wir das gerne gemacht. Man hofft auch immer so ein bisschen darauf, dass es da vielleicht auch so ein Bedürfnis gibt, die eigene Version zu erzählen. Aber in diesem Fall muss man sagen, wir haben das dann auch signalisiert bekommen von Bekannten, auch mit denen wir gesprochen haben, dass diese Wunde einfach wirklich riesig ist. Man kann es sich natürlich auch denken. Und uns war dann einfach wichtig, die Angehörigen wussten dann über die Briefe, über die Kontaktaufnahmen, die sie erreicht hat, wie sie uns dann im Zweifelsfall erreichen können. Wir haben sie auch angefragt, darauf haben sie aber nicht reagiert. Und uns war auch wichtig, und das haben wir da auch sehr klar kommuniziert, dass wir jetzt nicht vor der Haustür stehen.
Da ist dann irgendwann so ein Punkt, den man setzen muss.
Richtig, weil diese Menschen, dieses Schicksal ist über die gekommen. Man muss sich da ja schon ehrlich machen. Also so eine Geschichte dann auch nochmal zu hören, nochmal zu wissen, dass da nochmal Leute darüber erzählen, ist natürlich auch eine riesige Belastung. Und trotzdem haben wir uns dafür entschieden, diesen Fall zu erzählen, weil wir halt einfach glauben, es ist einer, der erstens die gesamte Öffentlichkeit ja so krass hier bewegt hat und der einfach noch darüber hinausgeht, über diese Tat.
Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt, den wir nochmal genauer ansprechen müssen, weil auch im Bereich True Crime das ja immer wieder aufkommt. Warum entscheidet man sich dann trotzdem, diesen Fall zu erzählen, auch wenn man nicht mit den Angehörigen, mit den Familien der Opfer sprechen konnte? Also warum muss das nochmal beleuchtet werden? Du hast das auch schon anklingen lassen, was dir wichtig ist.
Also ich glaube, gerade in diesem Polizistenmord von Kusel, das ist ein Fall, ich finde, der geht uns alle an. Weil es ist eben nicht nur diese Geschichte dieses wirklich schrecklichen Mordes an zwei jungen Menschen, sondern es ist eben auch die Geschichte eines Täters, der ja schon vor diesem Polizistenmord immer wieder aufgefallen ist. Also bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft. Und trotzdem, all das hat ihn einfach nicht aufgehalten. Und da fragt man sich natürlich schon, warum und vor allem auch, wie können wir das in Zukunft vielleicht verhindern?
Der Fall liegt jetzt etwa 4 Jahre zurück und das war auch eine Zeit der Trauer für die Polizei in ganz Deutschland. Es gab eine bundesweite Schweigeminute. Bundesinnenministerin Nancy Faeser damals noch, sie sagte, diese Tat erinnere an eine Hinrichtung und sie zeige, dass Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit riskierten. Wie schwer dieser Fall für die Ermittler gewesen ist, das können wir erahnen, wenn wir dem Polizeipräsidenten zuhören, der damals im Amt gewesen ist, im Polizeipräsidium Westpfalz, Michael Denne, über die Einsatzlage.
Ja, es macht das ganze Präsidium. Also wir haben gestern Abend ja auch zeitgleich während diesem Ermittlungseinsatz und während der zahlreichen Maßnahmen, die wir im Verlauf des Tages durchgeführt haben, hier beispielsweise auch Montagsspaziergänger gehabt. Und wenn man durch die Flure gegangen ist, ich war bei allen Kolleginnen und Kollegen in allen Einsatzabschnitten, habe mit allen versucht zu sprechen, dann merkt man eine sehr große Betroffenheit. Die große Betroffenheit rührt bei mir persönlich davon, dass ich auch eine Tochter habe, die im gleichen Alter ist wie die verstorbene Kollegin. Und darüber hinaus ist es auch so, dass der verstorbene Kollege mir auch bekannt war. Er hat in unserer Pressestelle vor kurzem ein Praktikum gemacht, ein sehr sympathischer, sehr offener Kollege, der für uns auch Werbung gemacht hat. Das betrifft einen sehr persönlich. Und diese große Betroffenheit geht über das Präsidium noch hinaus. Die werden Sie merken in der kompletten rheinland-pfälzischen Polizei. Wir kriegen Solidaritätsbekundungen, wir kriegen Beileidsbekundungen aus ganz Europa. Das hilft einem dann schon ein wenig, dass man merkt, dass da so eine große Solidarität ist, wie im Übrigen auch im gesamten Einsatzablauf. Also alles, was wir haben wollten, was wir machen wollten, das haben wir gestern machen können. Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten all das gemacht, was machbar ist. Und nur dann ist es auch möglich, dass man solche Ermittlungen so schnell zu Ende bringt, wie wir das heute jetzt erleben und hier sitzen. Und wir sind ja noch in einem sehr frühzeitigen Zeitpunkt der Ermittlungen. Es wird noch zeitweilig zu ermitteln sein. Es gibt viele Aspekte, die wir noch haben, die wir auch jetzt noch überprüfen müssen. Auch die mehrfach angesprochene Rekonstruktion der gesamten Tatabläufe. All das steht noch aus. Deshalb bitte ich auch um Verständnis, dass wir an vielen Stellen auch heute nicht tiefer berichten können. Aber es ist wirklich so, dass wir sehr stark betroffen sind und das geht durch das gesamte Präsidium und auch durch die gesamte Polizei. Ich war heute Morgen auch bei einer der betroffenen Familie. Die nächste Familie werde ich auch besuchen. Also man hat dann schon die Tränen in den Augen und man kann auch, wenn man die Mutter umarmt, muss man sehr, also Sie merken auch meine innerliche Bewegtheit an, das geht einem sehr nah.
Der damalige Polizeipräsident Michael Denne auf einer Pressekonferenz einen Tag nach den Festnahmen. Bei den Ermittlungen arbeitet die Polizei in Rheinland-Pfalz auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Saarland ganz eng zusammen. Sowohl der Täter als auch die beiden Opfer stammen aus dem Saarland. Jetzt sind 2 Männer festgenommen worden. Die beiden stehen unter Tatverdacht. Aber wer sind diese Verdächtigen? Andreas S. haben wir schon etwas beleuchtet. Aber wer ist Florian V.? Wir gehen jetzt Dafür nochmal in die Tatnacht zurück. Das ist der 30. auf den 31. Januar 2022. Und das ist eine besondere Nacht, zumindest wenn man sich mit dem Jagen etwas auskennt. Was ist denn, Nadine, in dieser Nacht so außergewöhnlich?
Ja, es ist die letzte Nacht im Jahr, in der man noch jagen darf, sage ich jetzt mal verkürzt. Denn danach ist die sogenannte Schonzeit. Also das heißt, Rehe, Dammhirsche und Wildschweine, die dürfen dann erstmal bis zum Sommer nicht mehr geschossen werden, weil die dann eben Nachwuchs austragen und deshalb will man die da eigentlich schonen. Mhm. Das heißt, in dieser Nacht vom 30. auf den 31. Januar ist es die letzte Möglichkeit für Jäger, nochmal anzusetzen und zu schauen, was wollen sie denn schießen, was können sie schießen. So, es ist jetzt dieser Januar 2022 und zu diesem Zeitpunkt ist Andreas S. offiziell kein Jäger mehr. Also er war das sehr, sehr lange. Jetzt hat er keinen Jagdschein mehr, aber er jagt noch. Und das bedeutet, er wildert also. Und er macht das jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern er macht das in einem wirklich ziemlich großen Stil. Denn er gibt sich als Wildhändler vor anderen aus, obwohl er offiziell seit 5 Monaten arbeitslos ist. Das sagt er aber fast niemandem. Wie gesagt, vor anderen ist er dann immer der Wildhändler. Und er verkauft das Wild auch. Und zwar an so Kunden wie Metzgereien zum Beispiel oder Lebensmittelläden, die nur Wildfleisch im Angebot haben, so Spezialitätenläden. Und dass Andreas S. als Wildhändler nicht mehr angemeldet ist und dass er das Wild, das er da verkauft, selbst schießt, das erzählt er aber gar nicht.
Damit wir das richtig verstehen, das bedeutet also, Andreas S. kann nach dieser Schonzeit auch gar kein Wild mehr verkaufen?
Ja, also sagen wir so, er hätte das schon noch gekonnt. Und das hat ein paar Gründe. Also zum einen, das Saarland liegt ja direkt neben Frankreich. Er hätte also sagen können, was er wohl auch immer mal wieder gemacht hat. Er hat Wildfleisch aus Frankreich bezogen, denn da ist die Schonzeit zum Beispiel für Wildschweine erst ab April. Also ist alles ein bisschen, es ist nicht so streng gehandhabt wie jetzt in Deutschland. Und außerdem gibt es auch sonst immer mal noch ein bisschen Wildfleisch. Also es kann ja mal sein, dass ein Tier irgendwie getötet werden muss, weil es sich irgendwie verletzt hat und dann sehr qualvoll sterben würde. Und dann kommt ein Jäger und soll das halt eben nochmal schießen. Und dann hat man natürlich auch Wildfleisch. Aber du merkst schon, das sind natürlich dann sehr kleine Mengen. Das ist was ganz anderes, wie wenn du ganz offiziell auf die Jagd gehen darfst und erstmal den Überbestand an Tieren, der so da ist, eben schießen darfst.
Wir haben eben mitbekommen, diese Festnahme, die hat stattgefunden am Wohnort von Florian V. Welche Rolle spielt denn dabei Florian V. eigentlich bei dieser ganzen Wilderei?
Also er ist sowas wie der Helfer bei dieser illegalen Jagd. Ja? Also Florian V., der war zu diesem Zeitpunkt schon einige Male mit dabei und hatte klare Aufgaben. Die beiden, also Andreas S. und Florian V., hatten eine klare Absprache, wie die Jagd ablaufen soll. Andreas S. war ganz klar der Chef und er hat auch immer gesagt, was gemacht wird. Er ist auch derjenige, der immer schießt. Und Florian V. ist derjenige, der dann eben das Wild, ja, wenn es dann geschossen ist, ins Auto reinhieft und trägt oder mal mit anpackt, wenn es wirklich ein sehr schweres Tier ist. Also er ist wirklich der Helfer, ja. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Andreas S. ist der, der immer schießt. Und das macht er übrigens auch immer aus dem Auto raus. Also so wirklich, er steht gar nicht auf, er bleibt sitzen, damit er seinen Puls niedrig halten kann. Und schießt dann aus dem weißen Kastenwagen, schießt er dann aus dem Fenster raus.
Auf und Florian V. wartet immer auf sein Kommando.
Genau, so muss man sich das vorstellen. Also Andreas S. schießt und sagt dann so, jetzt kannst du los, bring das in den Transporter. Und der geht dann los und hieft das erlegte Wild in den Transporter. Und es gab auch diese Absprache, dass Andreas S. pro Tier 10 Euro gezahlt hat an Florian V.
Also er profitiert auch davon.
Er profitiert davon, genau. Das ist deren gemeinsames Geschäftsmodell, das muss man an der Stelle sagen. Wobei man sagen muss, 10 Euro, mindestens 10 Euro. Also für größere Tiere bekommt er sogar 20, für Dammhirsche sogar 25 Euro. Also die haben sich da schon wirklich was auch überlegt. Und für Florian V. ist das sehr viel Geld. Nicht nur, weil die auch ziemlich viele Tiere erlegen. Also das war in den letzten Tagen dann vor diesem 31. Januar waren das schon immer mindestens 10 Tiere pro Nacht. Und es kommt noch dazu, Florian V., auch der gibt es nirgends an. Kann er ja nicht. Ich meine, Andreas S. ist ja auch nicht offiziell Jäger und Wildhändler. Also es ist alles sehr unter der Hand. Florian V. bekommt damals offiziell Hartz IV, hat auch eher schwierige Bedingungen, konsumiert wohl auch immer wieder Drogen, scheint dann nicht so richtig auf die Beine zu kommen. Und für ihn ist es auf jeden Fall viel Geld, was er einfach dann so für sich behält.
Jetzt sind die beiden in diesem Modus auch in der Nacht wieder unterwegs und durch die Polizeikontrolle werden sie dann aber entdeckt und dann kommt es zu tödlichen Schüssen. Wir wechseln dazu jetzt mal die Perspektive, liebe Hörerinnen und Hörer. Was wissen wir über ihr Verhalten in dieser Nacht konkret? Was passiert dann auch später auf der Flucht?
Ja, also auch das steht ziemlich detailliert in diesem Urteil und vielleicht fragst du dich auch, warum wir das eigentlich so genau wissen aus dem Urteil. Es ist tatsächlich so, dass Florian V., also dieser Helfer, ja, dieser Komplize, dass der sich ja in der Vernehmung sehr dazu geäußert hat. Ja, danach übrigens nicht mehr, auch nicht mehr im Gerichtsprozess. Aber in der Vernehmung selbst durch die Polizeibeamten hat er erzählt, was in dieser Nacht passiert sein soll. Und er hat offenbar richtig Angst auch gehabt. Er hat offenbar selbst gar nicht damit gerechnet, dass diese Situation so eskalieren würde. Man muss jetzt dazu sagen, darüber haben die beiden auch vorher gesprochen, Andreas S. und Florian V. Was ist eigentlich, wenn wir mal erwischt werden? Ja? Mhm. Und da gab es auch eine klare Absprache, und zwar Andreas S. hat gesagt, wenn irgendjemand mal anhält oder uns was fragt, dann versteckst du dich und ich regel das alles.
Mhm. Das hat er ja auch gemacht sogar.
Genau, sie haben es versucht. Ne? Nur dann war es ja so, dass Florian V. versucht hat, sich zu verstecken im Feld, aber die Polizisten ihn ja gesehen haben. Ne? Wo ist denn dein Kollege? Du erinnerst dich an diese Frage. Ja, und Andreas S. hat es geregelt, wir wissen wie, indem er zwei Menschen getötet hat. Und Florian V., der hat auch damals in der Vernehmung gegenüber der Polizei gesagt, er selbst habe wirklich Todesangst in diesem Moment gehabt. Und es ist auch so, das sagt Florian V., in dieser Situation, als jetzt die Tat begangen ist. Ja, wir sind jetzt noch mal kurz an dieser K22. Andreas S. hat gerade zwei Polizisten erschossen. Und Andreas S. wusste ja zu diesem Zeitpunkt sehr genau, dass er seine Papiere dem einen Polizisten gegeben hat und dass die nicht mehr da waren. Er wusste das. Und jetzt mussten sie ganz, ganz flott diese Papiere suchen. Und da soll er auch gesagt haben zu Florian V., jetzt such die Papiere, sonst leg ich dich daneben. Ja, also er hat ihm wirklich angedroht, ihm was anzutun. Die Papiere haben sie ja dann nicht gefunden. Also diesen Personalausweis und den Führerschein, die lagen ja dann später auf der Straße. Aber es war wohl so, in diesem Moment, als sie da wild gesucht haben, da haben sie schon gemerkt, die anderen Polizeiautos, die kommen von der Ferne.
Die treffen ja 4.32 Uhr ein. Das ist wirklich nur knapp nach der Tat. Wie geht dann diese Flucht, wie geht die los?
Ja, also es ist so, dass irgendwann Andreas S. entscheidet, so, wir müssen jetzt hier weg. Ne? Und dann hasten sie da wohl offenbar in den Kastenwagen und fahren einfach die Straße runter. Sie haben schon so eine Idee. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum. Ob sie eine Sirene gehört haben, ob sie Blaulicht gesehen haben. Aber sie wissen auf jeden Fall schon, sie sehen die Polizeiautos wohl offenbar schon. Sie kriegen irgendwie mit, dass, von welcher Richtung die kommen. Sie fahren also dann die andere in den übernächsten Ort. Und sie denken wahrscheinlich schon, okay, jetzt haben wir einen Vorsprung, jetzt sind wir gleich weg. Und dann passiert was. Das Auto, dieser Kastenwagen, der fängt an zu mucken und irgendwann bleibt einfach stehen. Das fährt nicht mehr weiter. Also der Kastenwagen kann nicht mehr fahren und jetzt stehen sie da. Mitten in diesem kleinen Örtchen Erdesbach ist das. Und wissen erstmal nicht weiter. Und dann ruft Andreas S. einen Bekannten an. Er nimmt dazu das Handy von Florian V. Warum wissen wir übrigens nicht, warum er nicht sein eigenes genommen hat, ob er es vielleicht gar nicht dabei hatte. Mhm. Er nimmt jedenfalls das Handy von Florian V. und ruft einen Bekannten an und bittet diesen Bekannten vorbeizukommen mit einer Abschleppstange. Und dieser Bekannte, das muss man sagen, der wusste von dieser Wilderei von Andreas S. Das ist wohl auch derjenige, der überhaupt erst Florian V. und Andreas S. Zusammengebracht hat. Und ja, dieser Bekannte ist es also, der angerufen wird und sie dann auch tatsächlich ja abschleppt. Und
zur Wohnung von Florian V.
Zur Wohnung von Florian V., ganz genau. Und übrigens, man fragt sich ja so ein bisschen, dass da irgendjemand dann noch, jemand Drittes dazukommt, der dann irgendwie so diese Tat da verschleiert. Ne? Also dieser Bekannte, der hat vor Gericht gesagt, er habe wirklich nicht gewusst, was da vorher genau passiert sei. Er wusste ja von dieser Wilderei, das hat er auch zugegeben, aber er wusste nicht, dass da vorher jetzt ein Mord oder zwei Morde passiert sind. Und das Gericht hat diesem Bekannten auch tatsächlich geglaubt.
Wir haben jetzt schon auch auf diese Tatbegehung fokussiert und die Ermittler selbst, die sind ja auch geschockt gewesen. Wenn wir jetzt noch mal genau auf diese Brutalität schauen, wie wird die denn eingestuft? Also bei denen, die diesen Fall jetzt rekonstruieren?
Ja, also das ist relativ schnell klar, dass das eine unfassbar brutale Tat ist. Das haben die Ermittler vor Ort sehr schnell gesehen. Die Polizisten hatten ja mehrere Schüsse abbekommen. Also Jasmin B. hat zwei Schüsse abbekommen, Alex K. drei. Und beide hatten in jedem Fall diese Kopfschüsse. Es muss furchtbar ausgesehen haben. Und im Urteil ist auch die Rede von, ja, ich zitiere das mal, hinrichtungsartig. Ja, so ist das aufgefasst worden. Also wirklich wie eine Hinrichtung.
Es kommt dann zur Anklage. Am 10. Mai 2022 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die beiden Tatverdächtigen. Und Andreas S. muss sich nicht nur wegen Jagdwilderei verantworten. Er ist der Hauptbeschuldigte in dem nun kommenden Prozess vor dem Landgericht Kaiserslautern. Er wird wegen zweifachen Mordes angeklagt. Jetzt gehen wir noch mal genauer in die Vorgeschichte von Andreas S., Nadine. Er ist bereits vor der Tat aktenkundig gewesen, das hast du schon anklingen lassen. Was habt ihr denn alles zu ihm herausgefunden?
Ja, also es war tatsächlich so, dass schon vor der Tat 17 Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft auf dem Tisch gelegen haben. Einige davon waren auch schon vorher eingestellt gewesen, andere aber auch nicht. Zum Beispiel die, die noch offen waren, da wurde Andreas S. vorgeworfen, dass er als Bäckerunternehmer seine Mitarbeiter nicht bezahlt haben soll. Also man muss dazu sagen, Andreas S. war gelernter Bäckermeister und der hatte ein Bäckereiunternehmen. Es war ein Familienbetrieb, also es war schon über mehrere Generationen in der Familie. Und da ging es konkret darum, dass er in 93 Fällen wirklich keinen Lohn an seine Mitarbeiter gezahlt haben soll oder es vorenthalten haben soll. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, dass er einen Raubüberfall auf eine seiner Bäckereifilialen vorgetäuscht haben soll. Und zwar, um dann sozusagen die Versicherung anzuzapfen. Also auch der Vorwurf steht im Raum, die Versicherung zu betrügen. Und man ahnt das jetzt schon. Also es stand wohl offenbar nicht so gut um die Finanzen dieser Bäckereifiliale. Und deshalb war es tatsächlich auch so, dass da eine Insolvenzverschleppung im Raum stand. Also Andreas S. war hoch verschuldet. Da standen wirklich am Ende 2,4 Millionen Euro Schulden im Raum rund um diese Bäckereikette. Und das hat eben dazu geführt, dass diese ganzen Ermittlungsverfahren auch dann auf dem Weg im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen auf den Weg gebracht wurden. Und es ist auch so, dass es tatsächlich auch Anklagen gab, die auf den Weg gebracht wurden. Also im Januar 2021 hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Andreas S. erhoben, weil er eben in, wie gesagt, 93 Fällen kein Arbeitsentgelt bezahlt haben soll. Und es gab dann auch noch eine Anklage wegen dieser mutmaßlichen Insolvenzverschleppung und diesem mutmaßlich vorgetäuschten Raubüberfall. Es war aber noch nicht zu Gerichtsterminen gekommen vor der Tat von Kusel. Und deshalb sage ich auch immer noch mutmaßlich, denn am Ende des Tages hat man diese Prozesse auch nicht mehr nachgeholt. Also das stand alles noch im Raum, wäre auf ihn zugekommen, aber dann kam eben der Polizistenmord von Kusel dazu.
Wie sah das aus mit seinem Jagdschein? Den hatte er ja dann nicht mehr.
Den hatte er tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Und das war übrigens auch eine Folge von diesen vielen Ermittlungsverfahren dann letztlich. Also es ist tatsächlich so, dass es hat zwar sehr, sehr lange gedauert und wie wir in unserem Podcast auch zeigen, war es auch so, dass die Jagd- und Waffenbehörden ja sich schon auch ein bisschen Zeit gelassen haben, aber irgendwann haben sie entschieden, seinen Jagdschein nicht mehr zu verlängern, weil eben diese Ermittlungsverfahren schon im Raum standen. Und es ist tatsächlich so, wenn man Jäger ist, um da einen ganz kleinen Exkurs zu machen, dann muss man eine gewisse Zuverlässigkeit beweisen. Ja, also man muss einfach als zuverlässig eingestuft werden. Und wenn ein Ermittlungsverfahren gegen dich im Raum steht, dann kann man als Jagdbehörde sagen, so, wir sehen diese Zuverlässigkeit nicht mehr gegeben. Und tatsächlich hat man ihm dann den Jagdschein entzogen an dieser Stelle. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber letztendlich hat man das dann gemacht. Das war im März 2020 der Fall, seitdem war er kein Jäger mehr.
Wir springen jetzt weiter zum Mordurteil wegen des Polizistenmordes. Am Landgericht Kaiserslautern fällt die Entscheidung am 30. November 2022. Andreas S. wird für den Mord an zwei Polizisten zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Wie verhält er sich denn vor Gericht, der Andreas S.? Was macht er im Prozess?
Ja, also man muss sagen, das war wohl eine richtige Show, die da stattgefunden hat. Also wir, mein Kollege Lukas und ich, wir waren damals nicht dabei. Wir haben damals noch nicht zu diesem Fall recherchiert. Aber wir haben mit einigen Kollegen darüber gesprochen, Journalistenkollegen, die dort vor Ort waren. Unter anderem auch mit meinem Kollegen Lukas Schulz vom SWR, der auch im Podcast im Fall Kusel zu hören ist. Und er hat es uns auch erzählt, wie krass das war. Also Andreas S. hat einfach so als Person, ist schon jemand, glaube ich, der gerne erzählt und der sich auch gerne zeigt und darstellt. Und er hat offenbar diesen Gerichtstermin wirklich als Plattform für sich genutzt.
Also von Reue auch nicht wirklich eine Spur.
Von Reue gar keine Spur. Also er ist mit sehr viel Selbstbewusstsein dort aufgetreten. Er hat unter anderem dem Richter wohl auch einiges über das Jagen erzählt. Also er hat da schon auch gezeigt, was er da so alles kann. Es gab so eine Situation, die haben uns mehrere Leute berichtet. Da soll er im Gerichtssaal gezeigt haben, wie er so bei der Jagd vorgeht und ist da wohl sogar unter so einem Tisch gekrabbelt, um das genau zu zeigen. Also das, man kann sich das gar nicht vorstellen. Er hat wirklich diesen Raum, diese Bühne, muss man sagen, benutzt, beziehungsweise den Gerichtsprozess als Bühne benutzt. So als ging es jetzt wirklich nicht darum, wer da dafür verantwortlich ist, dass da zwei Polizisten gestorben sind. Und an einer Stelle, ich muss sagen, das ist mir auch sehr hängen geblieben, da ging es wohl um Kopfschüsse auf Tiere. Ich muss dazu sagen, wir haben ja mit vielen Jägern gesprochen, auch für diese Recherche. Und in der Jägerschaft, wer sich da nicht so auskennt, ist das wirklich sehr verpönt, Tiere in den Kopf zu schießen. Man schießt eigentlich auf das Blatt, das ist so ein Bereich so in, vorne auf der Brust, sage ich jetzt mal, wo halt direkt Lunge und Herz sind, damit die Tiere da relativ ohne Qualen sterben. Wenn man auf den Kopf schießt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch mal daneben geht und das ist wirklich, die Tiere leiden dann einfach unfassbar. Deshalb macht man das bei den Jägern normalerweise nicht. Andreas S. hat das aber immer wieder gemacht. Das war schon fast sowas wie sein Markenzeichen. Das wussten auch ganz viele. Und er hat auch richtig mit Stolz gesagt im Gerichtsprozess, das steht im Urteil, seine Trefferquote bei Kopfschüssen, die läge bei 99,8%. Und wohlgemerkt, die beiden Polizisten sind ja auch mit Kopfschüssen getötet worden. Also auch vor dem Hintergrund wirklich eine unglaubliche Aussage.
Fragt man sich jetzt vielleicht, was macht ein Verteidiger dann? Also welche Strategie fährt er dann? Sagt er, dass Andreas S. gar nicht verantwortlich gewesen sei für den Mord?
Ja, du hast ja eben gesagt, hat er gar keine Reue gezeigt. Nö, hat er nicht, weil das war nämlich auch die Strategie. Die Wilderei, die hat Andreas S. zwar zugegeben, aber für den Mord haben er und auch sein Verteidiger, das war die Strategie, tatsächlich versucht, seinen Komplizen Florian V. verantwortlich zu machen. Sie haben gesagt, er hätte sich die Waffen gekrallt und hätte die Polizisten erschossen.
Und du hast schon gesagt, er hat Angst gehabt und hat dann zumindest vor dem Prozess auch schon ja sehr viel erzählt.
Richtig, richtig. Florian V. gilt tatsächlich richtig als Kronzeuge, ne? Also als derjenige, der eigentlich ja als Einziger dann auch erzählen kann, was in diesen frühen Morgenstunden dieses 31. Januar 2022 wirklich passiert ist. Er gibt auch zu, dass sie da wegen der Jagdwilderei vor Ort waren. Das sagt er natürlich schon. Er erzählt aber eben auch vor dieser großen, großen Angst, die er hatte in dieser Nacht vor Andreas S. Es ist übrigens so für Florian V., dass der dann am Ende auch wegen Beihilfe zur Jagdwilderei schuldig gesprochen wird, weil er aber die Person ist, durch die diese Tat maßgeblich aufgeklärt werden kann, bekommt er am Ende keine Strafe dafür.
Also das heißt, er ist auf freiem Fuß und um das nochmal klarzustellen, er hat ja auch gar keine Schüsse abgegeben.
Genau, genau. Auch wenn die Verteidigung von Andreas S., wie gesagt, ja versucht hat, das anders darzustellen, das Gericht hat das wirklich ausgeschlossen. Es macht für den Richter einfach keinen Sinn, dass Andreas S. überhaupt Florian V. auch nur an seine Waffen gelassen hätte, noch dass dieser hätte so präzise schießen können. Man muss wirklich sagen, wenn man diesem Täter Andreas S. näher kommt, das trägt die Handschrift von Andreas S. Das trägt einfach diese Handschrift und auch vor dem, was wir da jetzt erfahren haben, wie wir dieser Person näher gekommen sind, müssen wir sagen, also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass er das zugelassen hätte, dass Florian V. sich da diese Waffen greift. Insofern, für mich ist es sehr überzeugend, zu welchem Schluss der Richter da kommt.
Andreas S., der Mann, der als Mörder der beiden Polizisten verurteilt wurde, ist also schon vor dem Polizistenmord immer wieder aufgefallen. Nadine, ihr habt das Ganze für den Podcast im Fall Kusel ganz genau aufgeschlüsselt.
Ja, genau. So, jetzt kommen ein paar Zahlen, aber die sind wirklich so unglaublich, dass man sie, glaube ich, an dieser Stelle einfach nennen muss. Also alles in allem, das haben wir eben schon gesagt, waren es ja diese 17 Ermittlungsverfahren, die der Staatsanwaltschaft schon vorgelegen haben, noch vor dem Polizistenmord. Ich möchte dazu auch sagen, dass wir einmal noch nachgefragt haben, auch bei der Staatsanwaltschaft. Also 17 Ermittlungsverfahren rund um nur eine Person. Ja, da haben wir uns schon gefragt, gibt es da nicht eine besondere Dringlichkeit, dass man da irgendwie schneller vorankommt?
Möchte man meinen.
Schaut, ne? Man muss sagen, es gab ja zwei Anklagen, ne? Habe ich eben schon erwähnt. Eine aus dem Januar 2021, eine aus dem April 2021, alle rund um diese Vorfälle mit der Bäckerei. Aber hier war ja der eigentliche Gerichtsprozess noch nicht gestartet. Und die Staatsanwaltschaft hat uns auch geantwortet auf unsere Frage, ob es denn da keine Dringlichkeit gibt, eine besondere. Ich zitiere das einfach mal. Die Frage ist einer pauschalen bzw. allgemeingültigen Antwort nicht zugänglich, da sich allein aus dem Umstand, dass weitere Ermittlungsverfahren anfallen, keine Rückschlüsse darauf ziehen lassen, ob tatsächlich Straftaten begangen worden sind. Das ist die Antwort der Staatsanwaltschaft und ich sage es jetzt mal in meinen eigenen Worten. Also es ist egal, ob da jetzt 2 oder 17 Fälle auf dem Tisch liegen, weil ja bei jedem Fall erstmal angenommen werden muss, dass der Beschuldigte unschuldig ist.
Aber die Staatsanwaltschaft, die ermittelt dann ja zu diesen Polizistenmorden und dann sind noch weitere Vorfälle gefunden worden, die Andreas S. belastet haben.
Ja, und das war wirklich, also unglaublich, genau so wie du sagst. Und da sind wirklich noch einmal 38 Fälle zusammengekommen. Also 38 Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren rund um Andreas S. eingeleitet hat. Ja, also Nur, dass wir das klarkriegen, diese Vorfälle waren natürlich alle schon vor dem Polizistenmord, denn da war er geschnappt und war dann in Untersuchungshaft. Aber aufgefallen, bei der Staatsanwaltschaft gelandet, sind sie eben erst, als die Polizisten und Polizeikräfte und Staatsanwälte, die da eben alle involviert waren, als die erst weiter ermittelt haben, als die beiden Polizisten ja schon tot waren. Also weitere 38 Fälle, allein 20 wegen des Verdachts der Wilderei, dann 9 zum Beispiel wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Da gab es wirklich noch ganz viele Dinge und ich muss wirklich sagen, das hat uns wirklich schockiert. Also 17 Fälle vor dem Polizistenmord, nochmal 38, auf die die Staatsanwaltschaft dann danach gestoßen ist und Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Das sind insgesamt 55 Ermittlungsverfahren. Ja? Fairerweise muss man sagen, in einigen Fällen sind diese Verfahren vorher eingestellt worden, weil es hier keinen hinreichenden Tatverdacht gab. In anderen Fällen gab es ja auch schon Anklagen. Am Ende ist es so, dass in diesen allen Fällen es kein Urteil mehr gab nach dem Polizistenmord. Ja, die anderen Prozesse sind quasi geschluckt worden, weil halt der Polizistenmord der Höchststrafe geendet ist und dann sagt man sich eben in Deutschland, okay, eine höhere Strafe gibt es jetzt nicht, wie der Täter bekommen hat, also brauchen wir die anderen Prozesse nicht führen.
Das ist so eine allgemeine Regelung im deutschen Strafrecht.
Genau. Passiert also auch in anderen Fällen. Es ist natürlich für die Menschen, die mutmaßlich Opfer werden von solchen Taten, auch nicht leicht. Weil natürlich immer im Raum steht, ist es jetzt so gewesen, sagen die Wahrheit oder ist es das nicht? Also muss man auch sagen, weil wir haben natürlich auch mit einigen von denen gesprochen. Und das ist dann schon auch ein Punkt, wo man sich fragt, fühlt sich nicht so gut an einfach. Vielleicht kann man es so abschließen.
Es ist ja eine zentrale Frage, die euch auch angetrieben hat in eurer Podcast-Serie. Hätten die Behörden früher eingreifen können? Also haben die Behörden Fehler gemacht, die ihr gefunden habt in eurer Recherche?
Also man muss erst mal sagen, das ist gar keine leichte Antwort. Also man kann das nicht so pauschal sagen. Ja. Es gab ja zum Beispiel, jetzt wenn wir auf die Staatsanwaltschaft gucken, es gab ja diese Anklagen. Ja. Und es ist jetzt nicht so, als ob nichts passiert wäre. Also es ist nicht so, dass niemand seine Arbeit gemacht hätte. Und trotzdem finde ich das sehr schwer auszuhalten, muss ich wirklich sagen, dass da so viel im Raum steht und es dann einfach nicht dazu kommt, weil wahrscheinlich Gerichte überlastet sind, weil andere Sachen dort liegen, die auch abgearbeitet werden müssen. Wir wissen alle, wie es heutzutage aussieht vor den Gerichten in Deutschland. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn jemand jetzt Löhne vielleicht nicht zahlt oder wenn er die Insolvenz verschleppt oder eine Straftat vortäuscht, um Geld von der Versicherung zu kassieren. Also alles keine Kavaliersdelikte, ne? Aber man geht jetzt wahrscheinlich nicht davon aus, dass diese Person so gefährlich ist, dass sie auch jemanden töten würde. Aber wir sind in unserer Recherche auch auf andere Geschichten gestoßen. Wir sind zum Beispiel auf eine Geschichte gestoßen, da hat Andreas S. einem anderen Jäger schon mal ins Gesicht geschossen. Das ist schon lange, lange her, 2004 war das, und das Gericht hat damals auch entschieden, es gab da auch einen Gerichtsprozess, dass es eine fahrlässige Körperverletzung ist. Und da hat man dann auch geurteilt, da gab es eine Strafe, die ist auch beglichen. Irgendwann ist das ja einfach so auch im deutschen Recht, und das ist ja auch richtig so, dass das dann auch irgendwann mal sozusagen abgeschlossen ist, dass das nicht immer wieder ausgepackt wird. Aber man wusste es ja. Es gab einen anderen Vorfall, auch da, das ist einer dieser Fälle von den 55 Ermittlungsverfahren, der später sogar dann auch vor Gericht gekommen ist, allerdings auch nach dem Polizistenmord. Da soll Andreas S. versucht haben, einen Jäger zu überfahren. Und auch das ist am Ende nicht mit einem Urteil geendet. Können wir also nicht sagen, war es jetzt so oder war es nicht so. Aber diese Dinge standen ja im Raum. Und das ist schon wirklich sehr schwer auszuhalten, ja, zu sagen, da macht einfach einer immer weiter und macht einfach weiter, bis dann am Ende zwei Menschen sterben.
Ihr habt viele Gespräche geführt, die, wie du schon gesagt hast, nicht alle zu hören sind in eurer Podcast-Serie, weil nicht alle vom Mikrofon sprechen wollten. Aber ein Mann, der Andreas S. gut kannte, der kommt zu Wort.
Also ich kann mich deswegen nur an ihn erinnern, weil er da seinen ganz langen grünen Mantel anhatte und eine Fellmütze mit so einem, also einem Fuchsschwanz. Ja. Ich würde jetzt niemanden kennen, der sowas freiwillig aufsetzt. Aber er hat das gemacht.
Wen hören wir da?
Ja, das ist Manfred Spikovic. Das ist einer der wenigen Jäger, die mit uns vor dem Mikrofon gesprochen haben. Und er hat uns das bestätigt, was wir überall gehört haben. Also Andreas S. hat es wirklich darauf angelegt, dass er auffällt. Manfred Spikovic hat übrigens den Pirschbezirk gepachtet neben dem von Andreas S. damals. Und mittlerweile pachtet er sogar den, der schon mal Andreas S. gehört hat, da erkennen die beiden sich. Was er, aber auch andere Jäger uns erzählt haben, ist, dass Andreas S. auch immer wieder versucht hat, mit anderen Jägern anzubandeln. Das auch wirklich so ein bisschen als ja, Gemeinschaft zu nutzen. Andreas S. war auch wirklich ein Jäger aus Leidenschaft. Also, und er war auch, das haben wir auch oft gehört, gut darin, also zumindest im Schießen. Er war wohl wirklich ein sehr guter Schütze. Aber trotz dessen, auch da ist er immer wieder irgendwie aufgefallen, weil er halt so jemand war, der doch immer, ja, der auffallen wollte, der doch auch laut aufgetreten ist und der auch immer wieder so ein bisschen gezeigt hat, dass er so ein bisschen, sag ich mal, Grenzen, ich will nicht sagen überschreitet, aber der doch schon immer nah daran vorbeischrappt.
Wir sind in ARD Crime Time der Frage nachgegangen, welche Warnsignale in diesem Fall möglicherweise übersehen worden sind. Wir wollen jetzt aber auch nach vorne schauen. Der Polizistenmord hat bei der Polizei im Saarland und in Rheinland-Pfalz für Veränderungen gesorgt, bei der Ausstattung und auch bei der Ausbildung. Was hat sich da jetzt konkret verändert?
Ja, also ich würde sagen, die auffälligste Änderung, die hat tatsächlich bei der saarländischen Polizei stattgefunden. Und zwar hat die bei 201 Polizeifahrzeugen Dashcams angeschafft. Also das sind diese Kameras, ne, die dann vorne oder hinten am Auto sind, damit die dann schon frühzeitig Bilder von Situationen aufzeichnen können, noch bevor Einsatzkräfte die Chance haben, Personen- oder Fahrzeugdaten zu übermitteln. Also du erinnerst dich, es war ja in diesem Fall so, dass der Polizist Alex K. schon in sein Funkgerät die Daten übermitteln wollte, aber nicht mehr dazu gekommen ist. Und wäre in diesem Fall, was nicht so war, eine Dashcam an dem Auto gewesen, hätte man zumindest schon ein Bild gehabt. Und was wir ehrlich gesagt auch nämlich sehr oft gehört haben in unserer Recherche war, wenn die Ausweispapiere von Andreas S. nicht auf der Straße gelegen hätten, dann wäre das schwierig wirklich geworden. Richtig schwer geworden. Mhm. Ja, weil da war wirklich erstmal kein richtiger Hinweis, wo es hingeht. Das Auto war nicht mehr da, auch sonst nichts. Also insofern, man hat also diese Dashcams angeschafft. Was man auch noch gemacht hat in der saarländischen Polizei war, man hat besondere Schnittschutzschals angeschafft. Die legt man so um den Hals, damit der besser vor Angriffen geschützt ist. Weil auch das hat man aus Kusel gelernt. Also der Schütze hat ja wirklich sich genau die Stellen ausgesucht, die halt nicht geschützt sind. Also er hat ja zum Beispiel Alex K. dann versucht, da zu treffen im unteren Bauch, wo die Schutzweste halt nicht mehr ist. Also, dass man einfach nochmal einen besseren Schutz hat.
Also und ganz viel Technik, die wir hier und da schon mal gesehen haben, die wurde jetzt angeschafft zum besseren Schutz. Und auch bei der Ausbildung ist was passiert?
Genau, das war vor allem bei der Polizei in Rheinland-Pfalz, denn Alex und Jasmin waren bei der Polizei in Rheinland-Pfalz beschäftigt. Ich habe eben gesagt, sie waren Saarländer, waren aber bei der Polizei in Rheinland-Pfalz beschäftigt. So ist das hier in der Region, da geht das sehr schnell so ineinander über. Und bei der Polizei in Rheinland-Pfalz, da achtet man jetzt vor allem in der Ausbildung darauf, dass das Training bei schlechten Lichtverhältnissen ausgeweitet wird. Weil auch das war ja, es war sehr dunkel an dieser K22 und da will man einfach, dass man weiß, wenn sowas passiert und es ist dunkel, wie geht man am besten mit der Situation um.
Und an dieser Straße hast du gestanden mit deinem Kollegen Lukas Baumann. Und wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf diese ganze Recherche, du hast dich ja monatelang mit dem Fall beschäftigt. Und was bleibt jetzt für dich von diesem Polizistenmord?
Also für mich bleibt vor allem wirklich diese Frage, was macht man denn, wenn jemand sich wirklich da nicht aufhalten lässt? Also wenn jemand immer mehr eskaliert, bis hin dazu, dass er zwei Menschen tötet, wie wird man dem Herr? Ne? Also das ist die eine Frage und es ist leider jetzt nicht so einfach zu sagen, ja, da muss man streng sein und das Gesetz anwenden, denn ehrlich gesagt, das ist bei Andreas S. ja passiert. Es hat halt gedauert und irgendwie hat das ihn auch nicht aufgehalten. Und mein Eindruck ist ja auch, dass Andreas S. so jemand war, der dachte, er sei da so ein bisschen klüger als die anderen. Er ist einfach auch oft durchgekommen mit Sachen. Und er hat das wirklich bis an die Grenzen ausgetestet.
Ich befürchte ja, man kann sich gar nicht hundertprozentig schützen, auch nicht als Polizist vor solchen Menschen.
Absolut. Und ehrlich gesagt, das ist auch so eine zweite Sache, die da bei mir hängen geblieben ist. Kann sich die Polizei in jedem Fall schützen? Genauso wie du sagst. Und ich glaube leider auch, nein. Ja, also die Polizei hat jetzt reagiert mit Maßnahmen und das ist auch gut so. Ja, natürlich muss man immer wieder versuchen, alles Mögliche zu tun. Aber in diesem Fall jetzt tatsächlich, Andreas S. war ein extrem guter Schütze. Und was wir bisher noch gar nicht gesagt haben, er hatte auf seinem Gewehr auch so eine Thermozieleinrichtung. Da hat er wirklich in dieser Situation, in dieser dunklen Nacht sehr scharf gesehen, fast wie beim Tag und konnte eben genau anvisieren. Und da hatten die Polizisten einfach keine Chance, weil die natürlich einfach ihre normale Ausstattung da hatten. Mhm. Und vielleicht noch eine dritte Sache, wenn ich auch noch loswerden darf, die mich bei diesem Podcast oder bei dieser ganzen Recherche auch wirklich sehr bewegt hat und immer noch bewegt. Und es geht auch meinem Kollegen Lukas so. Das ist wirklich dieser Umgang mit der Polizei. Also wir haben das eben schon mal kurz angeschnitten im Rahmen dieses Polizistenmordes ist es wirklich auch zu so einer richtigen Welle von Hass gegen die Polizei gekommen. Gerade aus so einer Reichsbürgerszene auch. Und
also die diese Tat instrumentalisiert haben, damit quasi was Neues angetrieben haben.
Richtig. Manche von denen, muss man wirklich so klar sagen, haben das ausnutzen wollen als so eine Art Startpunkt dafür, sich jetzt geballt gegen Polizistinnen und Polizisten zu wenden. Hm. Und die wirklich, ja, nicht nur zu verletzen, sondern im Zweifelsfall umzubringen.
Gefährlich.
Also diese Dinge sind da passiert und das hat mich schon extrem schockiert, weil nochmal, also das finde ich ist was, wo wir als Gesellschaft einfach auch klar Stellung beziehen müssen. Ich denke, dass wir alle in einer Demokratie ein Interesse daran haben, dass wir eine staatlich legitimierte Gewalt haben, die uns schützt. Und es geht jetzt nicht darum, dass nicht vielleicht in der Polizei auch mal Fehler passieren oder dass Polizistinnen und Polizisten sich mal nicht richtig verhalten. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass wir die Institutionen als Gesellschaft auch stärken, indem wir uns hinter sie stellen. Die allermeisten Menschen haben das getan. Die waren zutiefst betroffen auch davon, dass da eine Polizistin und ein Polizist getötet worden. Aber es gab auch eben die anderen. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, dass ich finde, auch wir als Gesellschaft müssen uns da stark machen, diese Institution auch zu schützen. Denn wenn es keine Polizei mehr gibt, dann herrscht nur noch das Recht des Stärkeren. Und ich glaube, das wollen die allermeisten von uns wirklich nicht.
Danke für diese Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Hier in einem True Crime Podcast und auch in deiner Serie kann man das weiterverfolgen. Im Fall Kusel, die letzte Jagd, zu hören in ARD Sounds, kostenlos und werbefrei. Über einen Link in unseren Shownotes kommen Sie direkt zu der neuen Staffel. Dankeschön, Nadine Thielen war hier zu Gast.
Gerne.
Wenn Sie noch Feedback haben zu dieser Folge oder anderen Folgen, dann schreiben Sie uns gerne an crimetime@mdr.de. Und zum Schluss noch diese Frage: Was passiert eigentlich, wenn man Goethes Faust wie einen echten Kriminalfall betrachtet? Für die Antwort darauf empfehlen wir den Podcast Faust Forward. Es gibt neue Perspektiven auf den Klassiker. Gemeinsam mit einer Staatsanwältin geht es im Podcast um 4 Todesopfer, darunter mindestens ein Mord. Und die Frage, welche Strafe würden Faust und Mephisto heute eigentlich bekommen? Faust Forward, der Teufel steckt im Detail. Jetzt in ARD Sounds und auch als Link in unserem Beschreibungstext. Ich bin Felix Gebhardt. Bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. ARD Sounds.